die Gnade und der Frieden dieses unvergleichlichen Gottes, der als Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, sei mit uns allen. Amen. Kennt ihr die alte deutsche Serie Ein Herz und eine Seele? Das ist so etwas, das ist so ähnlich wie beim Lümmel von der ersten Bank oder so, wenn das im Fernsehen läuft, ich muss es mir immer wieder anschauen. Ich bleibe dort immer hängen, ich kann auch immer wieder drüber lachen, auch wenn ich es schon hunderte Male gesehen habe. Da ist Ekel Alfred auf der einen Seite, so ein guter konservativer Bürger, lebt ganz in seiner Welt, weiß für alles eine Antwort und da gibt es ständig Konflikte innerhalb dieser Familie. Ein Herz und eine Seele, habt ihr gewusst, dass dieses Wort aus der Bibel kommt? Apostelgeschichte, Lukas beschreibt die erste Gemeinde so. Sie waren ein Herz und eine Seele. Ein Herz und eine Seele zu sein, das bedeutet anscheinend nicht, dass es in der Gemeinde auch nicht mal zu einem kleinen Konflikt kommen kann. Vielleicht auch einem größeren Konflikt. Jedenfalls ein solcher Konflikt damals in der ersten Gemeinde in Jerusalem ist der Predigttext für den heutigen Sonntag. Ein Herz und eine Seele. Und trotzdem gibt es mal eine kleine Auseinandersetzung. Aber die Lösung dieser Auseinandersetzung, die überliefert uns Lukas auch. Ich lese aus der Apostelgeschichte im 6. Kapitel den vorgeschlagenen Predigttext für den 13. Sonntag nach Trinitatis. Lukas überliefert uns da, in dieser Zeit wuchs die Gemeinde rasch. Dabei kam es zu Spannungen zwischen den einheimischen Juden mit hebräischer Muttersprache und denen, die aus dem Ausland zugezogen waren und Griechisch sprachen. Die griechisch sprechenden Juden beklagten sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Deshalb riefen die 12 Apostel die ganze Gemeinde zusammen. Es ist nicht richtig, sagten sie, wenn wir Lebensmittel verteilen müssen, statt Gottes Botschaft zu verkünden. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sucht in der Gemeinde nach 7 Männern mit gutem Ruf, die ihr Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmen lassen und sich durch ihre Weisheit auszeichnen. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber wollen nach wie vor unsere ganze Kraft dafür einsetzen, zu beten und Gottes Botschaft zu verkünden. Mit diesem Vorschlag waren alle einverstanden. Sie wählten Stephanus, einen Mann mit festem Glauben und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Außerdem Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus von Antiochia. Dieser war früher einmal zum jüdischen Glauben übergetreten. Diese 7 Männer wurden vor die Apostel gestellt, die für sie beteten und ihnen die Hände auflegten, um ihnen diese Aufgabe zu übertragen. Die Botschaft Gottes aber wurde immer mehr Menschen verkündigt. Vor allem in Jerusalem nahm die Zahl der Gläubigen stark zu. Unter ihnen waren viele jüdische Priester, die auf Gott gehört und zum Glauben an Jesus gefunden hatten. Wenn ich diesen Text durchlese, als ich ihn jetzt durchgelesen habe, um mich auf die Predigt heute vorzubereiten, ich bin bei einem Vers erstmal hängen geblieben. Das sind die 12 Apostel und die sagen ganz klar, wir selbst aber wollen nach wie vor unsere ganze Kraft dafür einsetzen, zu beten und Gottes Botschaft zu verkünden. Also die Lösung von sozialen, von diakonischen Problemen, wie man das auch nennen will, die damals in der Gemeinde gab, die wird nicht durch ein übereiltes Voranschreiten gelöst, sondern auf der Grundlage von Verkündigung und Gebet, da finden die Apostel eine Antwort auf dieses Problem, was da gerade in der Gemeinde aufgekommen ist. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit die Antwort von Jesus zu sozialpolitischen Fragen. Auch er, der ließ sich nicht vordergründig in soziale Fragen hineinziehen. Für ihn, da stand ganz klar eine Frage als erstes im Mittelpunkt. Und diese eine Frage, das war die Frage nach Gott. Das war die Frage nach der Herrschaft Gottes. Das war die Frage nach dem kommenden Gottesreich. Das war die Frage nach Schuld. Und das war die Frage nach Vergebung, die er uns am Kreuz schenkt. Und Jesus, wir bekennen uns zu Jesus als der zweiten Person der Dreifaltigkeit. Jesus, Gott, der hätte die Möglichkeit gehabt, auch die nationalen politischen Probleme damals ein für alle Mal zu lösen. Muss ich immer vorstellen, Israel damals besetzt von den Römern. Die Menschen, die lebten unter einer römischen Besatzungsmacht, mussten Steuern an die Römer abdrücken. Da gab es viele soziale Probleme. In den Augen von manchen seiner Zeitgenossen, da erschien das sogar ein bisschen unmenschlich. Er hätte die Probleme lösen können, aber er mischt sich politisch überhaupt nicht ein. Und ich meine, man muss ja nur heute mal nach Israel blicken. Das sind Probleme. Und Probleme, die gibt's dort bis heute. Erinnert ihr euch an die Überlieferung aus den Evangelien, wo Jesus vom Teufel in die Wüste geführt wird, um da versucht zu werden? Da gibt er auch eine ganz klare Antwort, als der Teufel zu ihm sagt, komm Jesus, verwandel mal diese Steine in Brot. Ich könnte mir vorstellen, er hat Jesus die ganzen hungernden Menschen damals wie heute gezeigt. Aber die Antwort von Jesus, die ist knallhart. Vielleicht kann man sich auch drüber ärgern über diese Antwort. Weil Jesus, der sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Seine Antwort, die ist ein Ärgernis. Und diese Antwort, da kann man sich reiben. Da haben sich schon viele dran gerieben, da reiben sich auch heute viele dran, da reiben sich auch heute viele Christen dran. Vorrang für Jesus Christus und seine Anhänger hat weder die politische Frage, die damals in der Zeit ganz klar geprägt war durch die Unterdrückung, durch die Römer, sondern die Frage ist eine Vertrauensfrage, eine Frage nach der Herrschaft Gottes, eine Frage nach dem kommenden Reich Gottes. Und Jesus sagt ja selber, mit seinem Kommen, mit seiner Anwesenheit hat dieses Reich Gottes bereits begonnen, hat seinen Anfang genommen. Und das sagt er nicht, weil diese politischen, sozialen Probleme unwichtig gewesen wären. Und er sagt, die psychische Not, die hätte keine Bedeutung. Wir lesen im Evangelium ja immer wieder, wie Jesus selbst auf diese Not eingegangen ist. Wie er hungrige Menschen mit Brot gespeist hat. Wie er denen das gegeben hat, was sie zum Leben brauchen, auch zum körperlichen Leben. Der hungrige Mensch, der braucht Brot, um zu leben. Das hat Jesus auch gewusst. Ihm nur das Wort Gottes zu predigen, das wäre sicher zu wenig. Aber jeder Mensch, der hat nicht nur einen Körper. Als Gottes höchstes Geschöpf, da ist er Person. Und die Wahrheit Gottes, seine Herrschaft, die umfasst alles beide in diesem Bereich. Die Nähe Gottes im Gebet, die Überwindung unserer Sünde, die Überwindung unseres Todes am Kreuz. Jesus, der gibt uns ganz tiefe Antworten. Da bleibt nichts offen, weil er den ganzen Menschen in seinem Blick hat. Das Zweite, was ich ganz erstaunlich finde beim Lesen des heutigen Predigttextes, das sind sieben Menschen, sieben Männer, die werden zu Diakonen gewählt, werden durch Handauflegung von den Aposteln für dieses Amt ordiniert. Und dann heißt es: Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Voraussetzung für echte soziale und diakonische Arbeit in der Gemeinde ist demnach der Glaube, der bereit ist, das Leben vom Heiligen Geist bestimmen zu lassen. Das ist die Voraussetzung, lebendiger Glaube, der bereit ist, sich dem Heiligen Geist hinzugeben und den Heiligen Geist wirken zu lassen. Vielleicht stellt sich mancher die Frage: Na, soziale Arbeit, ist das nicht was rein Menschliches, sondern eine rein menschliche Angelegenheit? Und ist darum nicht die menschliche Begabung auf dem Gebiet viel wichtiger als die Tiefe des Glaubens an Jesus Christus? Fragen wir Sozialarbeiter nach ihrem Glauben? Gehen wir ins Sozialamt und erwarten, dass da eine Bibel bereit auf dem Tisch liegt? Oder erwarten wir von ihnen nicht vielmehr auch die äußerliche Hilfe, dass sie die geben können? Ich frage mich manchmal, wie viele bekommen in unserem modernen Sozialstaat Brot, Geld, Hilfe für körperliche Bedürfnisse, aber dann keine Hilfe für ihre geistliche Not? Die Hilfe, die wird ja meist auch irgendwie ganz unpersönlich gewährt. Da wird der leidende Mensch so ein Stück weit als Gegenstand betrachtet und gar nicht als vollwertiger Mensch wahrgenommen. Aber ich bin davon überzeugt, im tiefsten Grund, da ist es doch so: Wenn wir körperliche Not leiden, wenn wir arm oder krank sind, da brauchen wir noch mehr als nur äußere Hilfe, mehr als mitmenschlichen Kontakt und Anteilnahme. Wir brauchen dann besonders das, was der Mensch ohnehin nötig hat. Wir brauchen eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn unseres menschlichen Lebens, die Antwort auf die Frage nach einem sinnvollen Leben. Äußere Hilfe, und ich will da gar nicht falsch verstanden werden, äußere Hilfe, menschliche Anteilnahme, das ist gut, das ist wichtig. Aber ich glaube, dass es einfach nicht genug ist. Und darum werden in der Apostelgeschichte sieben Diakone nach Maßstäben des Glaubens ausgewählt. Nach der Tiefe ihres Vertrauens, da wird auf ihre Verbindung zu Gott geschaut. Weil jeder Mensch in Jesu Augen einen tiefen Wert hat. Darum starb er für uns, darum ist er für jeden einzelnen Menschen gestorben. Die Würde des Menschen, die ist unantastbar, ist der Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Und ich glaube, das kann man eigentlich nur dann richtig verstehen, wenn man jeden Menschen, egal in welchem Land dieser Welt er lebt, wenn man jeden Menschen als das versteht, was er ist, nämlich als das Ebenbild Gottes. Jeder Mensch, egal ob geboren oder ungeboren, ich bin vor einiger Zeit mal fast vom Stuhl gefallen, da habe ich von einem britischen Evolutionsbiologen Folgendes gehört: Eltern, die wissen, dass ein Kind mit Down-Syndrom geboren werden soll, die sollten es besser im Mutterleib ermorden lassen und einfach versuchen, erneut schwanger zu werden. Ich bin umgefallen, also die menschenunwürdige Ideologie des Dritten Reiches, die lässt da ja richtig grüßen, menschenlebensunwertes Leben. Aber so weit, glaube ich, da kommt es. Wenn Menschenleben nicht mehr eine unantastbare Würde als Geschöpf Gottes besitzt, sondern wenn es nach dem Maßstab beurteilt wird, ob es hier in unser System, das wir gerade erschaffen haben, noch reinpasst. Was ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan, das sagt uns Jesus Christus. Diakonische Arbeit erfüllt nur dann ihre Aufgabe, wenn den Armen, den Verlassenen, den Kranken, den Menschen in Not nicht nur die körperlichen Bedürfnisse befriedigt werden, so wichtig das auch ist, sondern wenn man ihnen auch die Möglichkeit eröffnet, ihr ganzes Leben in Ordnung zu bringen. Kommen wir mal direkt hier in unser Land. Wir leben heute in Deutschland in einer Welt, ja, des großen äußeren Reichtums, das auf der einen Seite und der schrecklichen geistlichen Armut auf der anderen Seite. Und ich frage mich manchmal, vielleicht ist es in unserer evangelischen Kirche, in unseren evangelischen Landeskirchen genauso. Finanziell, da sind sie immer noch sehr reich. Aber geistlich, habe ich das Gefühl, sind sie ganz oft verarmt. Das wird drastisch, wenn man mal hört, wie viele Menschen sich in die Sucht stürzen. Wenn man sieht, wie rapide der Verfall von Moral und Sitten voranschreitet. Wenn man sieht, wie viele Menschen, Arme, Kranke, Alte, wie viele unter ihrer Einsamkeit leiden müssen. Die Letzteren, die bekommen das, was sie äußerlich brauchen, aber bekommen oft nicht das, was der innere Mensch braucht. Unsere Gesellschaft ist reich und ist äußerlich betrachtet ja in sozialer Hinsicht vielleicht viel gerechter, als das in der Vergangenheit der Fall war. Aber gleichzeitig fehlt es ihr auch an vielen. Ein Hauptkennzeichen dieses Krankseins liegt daran, dass eine ständig zunehmende Zahl von Menschen keinen Sinn mehr findet im Leben, kein Ziel mehr für das Leben entdeckt. Die Lösung dieser großen persönlichen Not, die ist weder durch Bürokratie, die ist auch nicht durch Gesetze zu ermöglichen. Das tiefe Problem dieser Not löst sich daran, dass diese Gesellschaft wieder den Kontakt zum lebendigen Gott findet. Jesus Christus, der liebt uns. Wir sind als Gemeinde eine von Jesus Christus geliebte Gemeinde. Er hat diese Liebe mit seinem Blut besiegelt. Und Jesus Christus, er liebt uns nicht nur theoretisch, also das sind nicht nur Worte, die wir hier in der Bibel nachlesen können, sondern diese Liebe von Jesus Christus, das ist eine praktische Liebe. Das ist eine praktische Liebe, die uns auffordert, die uns dazu aufruft, diese Liebe auch praktisch in unserem Leben zu leben, diese Liebe ganz praktisch in unserem Leben umzusetzen. Kommt her alle zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, sagt uns Jesus Christus. Wir dürfen das erfahren, dürfen das erleben, wie er uns erquicken will, wie er unserem Leben Sinn geben will, wie er uns rausreißen will aus aller Sinnlosigkeit unseres Lebens. Und wie wir mit diesem Sinn auch auf andere Menschen zugehen können, wie wir andere Menschen mit hineinnehmen dürfen in diese Liebe, wie wir sie praktisch lieben dürfen. Also nicht nur mit Worten, sondern auch in Taten. Dazu werden wir aufgefordert. Jesus Christus, der ging auf die Ärmsten, der ging auf die Verachtetsten seiner Zeit zu. Und das gleiche Angebot, das gilt auch heute noch für jeden Menschen. Er will auf dich zukommen. Und darum, da haben die 12 Apostel damals als Sozialarbeiter, als Diakone diejenigen gewählt, die zwar nach menschlichen Maßstäben vielleicht nicht die Fachleute gewesen sind, aber sie haben die erwählt, die voll Heiligen Geistes und voll der Weisheit Gottes waren. Also die haben Menschen erwählt, die wirklich Licht in die Finsternis hineinbringen konnten. Die haben Menschen für diesen Konflikt erwählt, die voll Glauben daran gegangen sind, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Die haben Menschen erwählt, die von Gottes Geist begeistert gewesen sind und die diese Begeisterung für die Sache Gottes auch nicht für sich behalten haben, die diese Begeisterung weitergegeben haben. Lukas schreibt, diese Männer stellten sie vor die Apostel. Die beteten und legten die Hände auf sie. Das Wichtigste, das Allerwichtigste, das sollen wir nicht vergessen. Das ist das Gebet. Das ist die Verkündigung des Wortes Gottes. Das ist die Verkündigung, das ist die Ausbreitung des Evangeliums, weil allein dieses Evangelium rettet, weil allein Jesus Christus Menschen retten kann. Dieses Evangelium, diese frohe Botschaft, ich stelle mir das so vor, das ist ein Kreis. Und in der Mitte dieses Kreises, da ist die Botschaft vom Sterben und vom Auferstehen unseres Herrn Jesus Christus. Und aus diesem Kreis heraus, das soll in einer Gemeinde alles andere herauslaufen. Das soll die diakonische, die soziale Arbeit herauslaufen, weil die Mitte Jesus Christus ist, weil die Mitte das Evangelium ist. Die Berufung und Sendung von Mitarbeitern, Gutes zu tun und vor allem die Menschen außerhalb der Gemeinde auch zu erreichen. Und ich glaube, dann dürfen wir voll Vertrauen rangehen, dass wir genau das erleben werden, was auch damals die Gemeinde in Jerusalem erleben dürfte. Lukas, der berichtet uns nämlich abschließend, und das Wort breitete sich aus. Lassen wir das zu, dass sich das Wort ausbreitet. Wenn wir selbst zu Ausbreitern dieses Wortes mitten in unserem Alltag, nehmen wir die Mitte in unserem Leben Jesus Christus und tragen wir diese Mitte an den Rand der Gesellschaft zu den Menschen, die in körperlicher Not sind, die in geistiger Not sind. Lassen Sie, dass wir das erleben. Ihr seid Geliebte, ihr seid genauso wie wir von Jesus Christus geliebte Menschen. Ihr seid von ihm angenommen, ihr dürft das annehmen, was er für euch am Kreuz getan hat. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.